Herzlich willkommen zur 500 und erst, ach nein, es ist die 514 schon. Herzlich willkommen zur 514. Folge des Sneakpods. Wir sind in London und beobachten dort von unserer Pressetribüne, möchte ich fast sagen, die iranische Botschaft. Mit mir hier der Polizeichef, das ist Robert Krüger.
Hallöchen, und dann bist du wohl ein Terrorist, nehme ich an.
Ich bitte nicht darum. Hallo. Hast du dich wieder erholt nach der 500?
Ja, doch. Also ich hatte schon so ein bisschen Hangover, aber geht wieder. Ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her.
Ich glaube, wir müssen da nachher in Ruhe nochmal intensiv drüber sprechen, oder? Gibt ja
genau,
so einiges.
In der 500 haben wir auf 500 Folgen zurückgeblickt. Heute müssen wir auf die 500 zurückblicken.
Genau, so ist es.
So ist es. Aber vorher haben wir natürlich einen Film. Und zwar hast du einen Film gesehen. Und zwar Six Days. Und da frage ich dich jetzt, wie gehabt in den letzten 500 hast du nicht gesehen Folgen. Six Days, worum ging's?
In Six Days, das ist ein Film, der jetzt gerade vor kurzem auf Netflix erschienen ist, geht es um den Überfall auf die iranische Botschaft 1980. Da waren wir beide, glaube ich, noch ein bisschen zu klein, um das live mitzubekommen. Da haben jedenfalls also finanziert durch den Irak Terroristen das Gebäude am Princess Gate der iranischen Botschaft überfallen und haben dort Geiseln genommen.
Und das hat 6 Tage gedauert, nehme ich an, wenn ich den Titel so deute.
Richtig, genau. Und das, was wir sehen, also der Film fängt an mit eben besagtem Überfall auf die Botschaft. Es werden 26 Geiseln genommen oder so, das ist aber nicht so ganz klar. Und wir beobachten dann gleichzeitig, was dieser Vermittlungsstab, der halt da noch nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel heute in Filmen wie jetzt fällt mir natürlich wieder kein Geiselnahmefilm ein, Inside Man oder irgend sowas, wo das schon so ein ganzes Prozedere ist, sondern die haben halt da ein paar Leute, die ein bisschen telefonieren, auch so mit uralten Wurftelefonen, ja, wollte ich fast sagen, so Feldtelefone, ganz komische Dinger. Und wie sie da eben mit den Geiselnehmern verhandeln, wie die ganze Zeit unklar ist, ob sie mit dem Anführer sprechen oder eigentlich mit jemandem, der eigentlich nur Angst hat und raus will, ist die ganze Zeit nicht klar. Und gleichzeitig beobachten wir aber auch das SAS, das ist das Geiselbefreiungsteam, wir beobachten das Geiselbefreiungsteam des SAS, also der Special Air Service, Spezialeinheit von den Briten. Und zusätzlich sehen wir immer, was einige Reporter machen, die außerhalb sich hingestellt haben, und zwar die Straße runter. Also die haben die ganze Zeit Sicht auf die Botschaft, als der Verhandlungsführer zum ersten Mal zur Botschaft läuft, um den Geiselnehmern und den Geiseln Essen zu bringen. Sehen die das, und das wird halt live übertragen und so. Also Sachen, die man heute garantiert nicht mehr so machen würde. Aber ich habe jetzt so ein bisschen so nachrecherchiert. Das war da so, und viele der Sachen wurden eben live im Fernsehen übertragen. Das ist halt schon.
Aber das ist eigentlich erstaunlich, krass. Weil 72 in Deutschland bei den Olympischen Spielen sind ja exakt die gleichen Fehler gemacht worden, 8 Jahre früher. Und das ist ja damals weltpressemäßig rumgereicht worden, was da alles falsch gelaufen ist. Ja. Und da hat man halt auch irgendwie diesen Effekt gehabt, dass da Leute sich versuchen, über die Balkone anzuschleichen, und die Entführer sitzen drinnen und schauen im Fernsehen, wie der Typ gerade auf ihren Balkon klettert, und können dann genau im richtigen Augenblick schießen. Und dass man die Fehler 8 Jahre später wiederholt, also das basiert auf einer wahren Geschichte, oder?
Basiert auf einer wahren Geschichte. Sie waren nicht so krass nah dran wie damals in München. Aber es werden halt schon viele Sachen gezeigt. Oftmals, also es zieht sich halt sehr. Es ist sehr ruhig. Es sind quasi 5 Tage, in denen nichts passiert, außer Verhandlungen, die super spannend sind, die super ja, bedrückend sind, weil, also du merkst halt, wie hoch die Spannung ist, wie hoch die Spannung bei den Terroristen ist, du merkst, wie hoch die Spannung draußen ist, diese Situation, wenn er erfährt, so das und das und das ist nicht, und die fordern das und er muss es denen versprechen, trotzdem. Also er weiß, das bekommen sie nicht oder die, so wird es nicht weitergehen, und aber für die Sicherheit der Geiseln muss er halt trotzdem sagen, ja, okay, so machen wir es, wie ihr das wollt und so. Und das ist sehr, sehr eindringlich gefilmt.
Ich verstehe das soweit richtig. Wir sind fast die ganze Zeit draußen oder sind wir auch mal drin?
In der Botschaft sind wir erst relativ zum Ende.
Okay, also wir haben so eine Perspektive, die der Leute draußen, die das versuchen aufzulösen.
Genau, es gibt drin einen Polizisten, zu dem hin und wieder mal geschaltet wird und nach langen Gesprächen mit dem Terroristen, der Sprecher ist, dann schalten wir auch mal rein. Also dann gucken wir auch mal von drinnen zu.
Okay.
Ja. Der ganze Film sieht extrem 70er Jahre aus. Also das ist echt, also auch so Filmkorn und so Sachen. Weißt du, so das, das Material, was so wie bezeichnet man das? Weißt du, wenn die Farbe so aussieht wie ein Film, der in den 70ern gemacht worden ist.
Ja gut, da gab es ja diese verschiedenen Color-Standards, Technicolor und Kodak, genau. Irgendwas und so, und vielleicht haben sie tatsächlich auf einem der alten, das müsste man jetzt recherchieren, aber da gab es ja so verschiedene Filmmaterialien, die benutzt wurden, und die hatten halt auch einen charakteristischen Look.
Ja.
Heutzutage also, ist das ja, heutzutage läuft ja sowieso alles durchs Color Grading durch, da sieht alles aus wie alles, also das ist ja quasi wurscht, da kann jeder machen, was er will. Ja, aber damals war das ja recht fest vorgegeben, also auch nicht so fest, aber du hast schon mal durch die Wahl des Filmmaterials, das du gekauft hast oder das du benutzt hast, schon mal ein gewisses, hast du dich auf ein Gleis gesetzt, von dem du nur noch schwer runter konntest.
Ja, genau. Ich denke, dass es hier schon digital gemacht worden ist und dann halt entsprechend nachbearbeitet wurde, eben dieses Blau-Grüne, alles so ein bisschen gedreht ist. Hauptdarsteller Jimmy Bell, der ist einer von den SAS-Leuten, und Mark Strong als Verhandlungsführer. Gerade Mark Strong ist sehr stark, hat sehr tolle Szenen, also wie er nur in diesem Raum sitzt, hinten arbeiten irgendwie ein paar Leute, das Telefon schellt, er geht dran, er spricht, du hast fast keinen Umschnitt, du siehst ihn da reden, feste Kamera, keine Bewegung, weißt du, eher zentral im Bild, sonst nichts. Und dann legt er auf und sitzt da, und so eindringlich, so gut gespielt. Also fand ich echt richtig toll. Also hat mir super gut gefallen. Dann aber eben auch im gleichen oder Umschnitt eben auf die SAS-Leute, wie die sich vorbereiten, wie die sich hochpushen. Es droht natürlich immer wieder die Situation, dass Geiseln getötet werden, und das ist ganz klar, sobald die anfangen, die Geiseln zu töten, dann geht es SAS rein. Also dann ist es eben keine Polizeiaktion mehr, dann ist es eine militärische Aktion. Und eben zu den Enden diverser Ultimaten bereiten die sich immer vor. Die stehen quasi auf der anderen Seite der Tür in irgendwo und warten nur darauf, jetzt per Funk den Befehl zu kriegen, okay, geht er jetzt rein. Sie haben Gasmasken auf, sie atmen total schwer, weißt du, so ein Shot, den Gang runter, rechts und links diese schwer bewaffneten Leute, vorne einer sehr, sehr groß im Bild, Gasmaske, diesen Filter zur Seite weg, krass, also super eindringlich, super bedrückend, und auch eben für die pushen sich hoch, die wissen so, jetzt gleich geht's los, sie wollen da rein, sie wollen kämpfen, sie wollen gewinnen, sie wollen, manchmal fühlt es sich sogar sehr unangenehm an, als wollen sie töten, als wollen sie diese Menschen, diese Geiselnehmer entfernen, quasi ausradieren. Fand ich sehr unangenehm, ist aber wahrscheinlich in so einer Situation und gerade zu der Zeit eventuell schon irgendwie die Einstellung, die man braucht, auch um so einen Job zu machen. Und wenn es dann so, okay, ist wieder abgeblasen, alles klar, wir räumen alle wieder einen Scheiß zusammen, wir gehen wieder weg, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Geiseln eventuell ausgeflogen werden sollen, also Geiseln, die man Geiseln ausgeflogen werden sollen, eben in den Bus gebracht und dann weggefahren, dann üben sie diesen Bus zu überfallen, dann diskutieren die im Stab auch eben über dieses Thema München, dass die Deutschen mal vorgemacht haben, wie das sowas nicht geht und das wollen sie nicht versuchen, weil das ist schon mal gehörig schief gegangen. Es taucht im Hintergrund, ohne dass man sie sieht, Margaret Thatcher immer wieder auf, die natürlich als Premierministerin da das letzte Wort hat. Und ja, auch, also ohne dass sie auftaucht, also nicht mal irgendwie, dass jemand mit ihr telefoniert und man seine Seite hört oder sowas, sondern sie wird immer nur erwähnt und sie wird so als, also da merkt man schon die Macht und so, die sie hat. Das schon, also mir hat der Film echt richtig gut gefallen, war sehr spannend, hat mich sehr gut, also hat mich so richtig gehabt. Ich habe den irgendwie gestern Abend, wir hatten einen Showauftritt mit der Formation und als ich nach Hause gekommen bin, war ich noch ziemlich aufgedreht und habe gedacht, ach komm, fängst du den Film jetzt an? Ja, und dann war es irgendwie 3 Uhr, weil ich eben ihn doch komplett fertig geguckt habe. Geht nur 94 Minuten. Von daher zieht sich jetzt auch nicht besonders. Ich fand es so richtig gut. Insbesondere auch, weil er so ruhig war. Ich glaube, ich hatte vor, das ist auch schon ein paar Jahre her, mal über diesen Landshut-Fernsehfilm gesprochen.
Weil du dich erinnern kannst. Ja, dunkel, ganz dunkel nur.
Wo die ganz am Schluss das Flugzeug, also die Landshut, stürmen und das auch ganz ruhig gefilmt ist. Also dieses, das Stürmen. Also dieser Film hat generell eine Ruhe, weil es auch eher ein Fernseh-Semidokumentarfilm ist. Und aber eben dieses Stürmen, so eine Kamera, die schwenkt nur ein bisschen hin und her und die stürzen halt von beiden Seiten rein und übernehmen das Flugzeug. Und hier ist es halt in vielen Szenen auch so, dass man ganz, ganz viel Ruhe in dem Film hat und dann eben dadurch aber sich der Film so die Spannung zieht.
Ja. Cool. Klingt gut. Ich habe gerade nochmal recherchiert, während du sprachst. Der ist mit Arri Alexa-Kameras gedreht worden. Das sind digitale Filmkameras. Insofern ist das alles, dein Filmkorn und so weiter ist soweit künstlich. Die Arri Alexa ist im Standardausbau, habe ich gerade eben gelernt, eine 2,8K, also groß und ganz eine 2K-Kamera mit 35 mm normalen Filmobjektiven, also kannst du das ganze alte Zeug draufstecken. Aber ganz gut. Das ist eine Digitalkamera mit 800 ISO, also vielleicht rauscht sie ein bisschen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist wohl größtenteils dann Digitalkorn.
Ja. Gut, ich gebe dem Film 8 Punkte.
Sehr schön. Und jetzt bin ich neugierig.
Also eben wer Netflix hat oder ich weiß nicht, ob es noch irgendwo läuft und eben solche Filme mag, wie ich es jetzt, glaube ich, ganz gut beschrieben habe, dem sei der Film wirklich ans Herz gelegt. Was man nicht unbedingt machen muss, um sich die Spannung zu erhöhen, weil ich habe es nämlich nicht gemacht, ist vorher zu recherchieren, wie diese Geiselnahme ausgeht und was da was so da drumherum passiert, das erzählt der Film einem alles und das, was man dann noch nicht erfahren hat, das kann man sich ja dann in Ruhe noch anschauen, später in der Wikipedia oder sonst irgendwo. Da hat er nämlich nochmal eine ganz andere Spannung. So ging es mir jedenfalls.
Also ich weiß es auch nicht und ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt.
Ja, dann lass es.
Dann lasse ich es. Okay.
Six Days verrät halt schon ein bisschen was.
Dass es eine Weile dauert, ja.
Genau, ja.
Gut. Dann kommen wir zur Droge der Wahl. Was hast du am Start?
Ich habe nichts am Start, aber ich habe mein Podcast-Arbeitsplatz sozusagen mal wieder ins Wohnzimmer verlagert. Das heißt, ich kann jetzt in aller Ruhe aufstehen und rüber an die Bar laufen, um mir dort ein Getränk zu bereiten. Ich habe allerdings schon Wermut geholt. Das heißt, ja, die Richtung ist klar, denke ich.
Ja, und in die Küche musst du nicht.
Nein.
Sehr gut. Ich habe dagegen ein Hörergeschenk.
Ach.
Das wir auf der 500 überreicht bekommen haben. Da kam nämlich der Daniel vom Spätfilm mit einer großen Kiste auf mich zu und sagte, hier, ich habe Geschenke mitgebracht. Dann drückte er mir eine große und relativ schwere Kiste in die Hand, die wir dann in der Küche aufgemacht haben und herauspurzelten beinahe fast.
Stimmt, das fiel echt fast runter.
Das klappte nicht so auf und dann musste man das festhalten. Da waren diverse Flaschen Bier drin und zwar alles unterschiedliche, ich glaube 8 Flaschen.
Ja.
Für jeden von uns also 2. Und so haben wir es dann auch aufgeteilt. Und jetzt hat jeder von uns 2 Flaschen irgendeines Bieres daheim und ich habe 2 gezogen und das hier ist die erste davon. Firestone DBA Double Barrel Ale aus der Firestone Walker Brewing Company. Das klingt amerikanisch, lass mich das kurz verifizieren. Ja, California, USA.
Mhm.
Und ja, das werde ich jetzt mal aufmachen.
Warum habe ich jetzt kein Bier?
Das hast du wahrscheinlich selbst verschuldet, da kann ich nichts für.
Ja.
Hast du nicht gekühlt, oder wie?
Doch, es steht gekühlt im Kühlschrank, aber bei der 500 gab es ja den einen oder anderen Wermut-Drink, sodass ich jetzt die Wermutreste hier übrig habe. Und ich einfach wieder so, also Punto Mees Wermut, den habe ich jetzt irgendwie ganz lange nicht gehabt. Und ich freue mich einfach so, dass ich den jetzt wieder zu Hause habe, dass ich mir jetzt unbedingt einen Drink damit machen wollte. Das habe ich mir heute Mittag schon überlegt, dass ich heute Abend einen Negroni trinke. Jetzt ist es dann doch ein Boulevardier geworden.
Skandal.
Ja.
Also das ist ein sehr dunkles Bier. Also nicht sehr dunkel, es ist jetzt nicht so undurchsichtig, aber es ist ein tiefes Braun.
Aha.
Und riecht dafür aber noch erstaunlich frisch, so fast sommerlich.
Sommerlich im November, Totensonntag.
Das ist interessant, das ist wie so eine Mischung, als wenn du so ein IPA mit so einem sehr malzig-brotigen Bier zusammenkippst.
Mhm.
Interessant. Hat eine gewisse Bitterkeit, ist aber doch auf eine Art auch so süffig dünn. Das ist nicht so, manche von diesen schwer malzigen mag ich oft nicht, wenn sie so, nach einem Schluck das Gefühl hast, du hast ein ganzes Brot gegessen.
Mhm.
Das ist es nicht. Es hat zwar diese Geschmacksnoten, aber es ist auf so eine Art süffig und flüssig. Also es ist nett. Also ich, zumindest von diesen dunklen ist es vielleicht eins, was mir besser gefallen könnte. Okay. Da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von.
Du trinkst auch keine malzigen Biere?
Nee, gar nicht. Also ein bisschen dürfen sie das haben, aber sobald sie so richtig so krass in diese Richtung gehen, sind sie bei mir eigentlich falsch. Man hat das auch durch die Flasche gar nicht so gesehen, weil es ist auch eine dunkelbraune Flasche. Das heißt, ich hatte das jetzt gar nicht so sehr erwartet.
Wie heißt das Bier nochmal?
Double Barrel Ale. Sind auch 2 Fässer abgebildet.
Oh. Ja, aber so ein malziges Bier, das gebe ich dann bei uns auch mal an meine Frau weiter, weil die trinkt unglaublich gerne so kräftig malzige Biere und ich trinke halt am liebsten ganz hopfige Biere und das ist immer lustig, wenn wir irgendwo sind und da ein Bier bestellen und jeder dann so individuell beraten werden will. Nee, ich suche was ganz Hopfiges. Nee, was auf gar keinen Fall hopfig. Ich brauche was richtig kräftig Malziges. Und wenn dann jemand hast, der sich mit den Biersorten, die serviert werden, richtig gut auskennt, macht das richtig Spaß darüber, dann zu philosophieren und so. Ja. So, hier, ich habe ein Getränk.
Ja, ich habe jetzt schon 2-mal getrunken, ja. Gut, nächstes Thema. Du hast eine Videoseries geschaut, steht hier. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ach, da sind wir schon. Ah, ja. Nein, ich habe eine Videoseries oder ich schaue gerade eine Videoseries auf YouTube. Das ist ein YouTube-Kanal. Er nennt sich The Great War. Und ich habe leider irgendwie den Anfang rechtzeitig verpasst. Die haben 2014 angefangen, Woche für Woche quasi zu erzählen, was vor 100 Jahren passiert ist. Ist eine amerikanisch, schwedisch, deutsch, polnisch, irgendwas Koproduktion. Und sie erzählen immer, okay, das ist jetzt gerade passiert vor 100 Jahren. Das waren die Auslöser, die Leute haben miteinander verhandelt. Die Armee ist dahin und hat die Niederlage eingesteckt oder den Sieg und so weiter. Und erklären halt aus so einer 3 Schritte zurück Sicht, wie eben der Erste Weltkrieg abgelaufen ist. Ist keine Feelgood-Serie. Es ist sehr, sehr unschön. Ich kann da auch nicht viele Folgen hintereinander gucken, weil einen das ganz schön runterzieht. Irgendwie nach 6 Wochen geht da ja schon der Krieg in den Gräben los. Und das schildern sie auch sehr eindrücklich. Aber was eben toll ist, ist dieses 3 Schritte zurück. Es ist nicht nur, was, wie wir es im Geschichtsunterricht gelernt haben, und ihr wahrscheinlich auch, die Sicht, was mit Deutschland im Ersten Weltkrieg passiert ist. Natürlich ist es gerade in der Schule einfacher, Leute zu motivieren, wenn du erzählst, was in dem Umkreis da gerade passiert ist und nicht irgendwie, was in Japan passiert ist oder was irgendwie auf irgendwelchen Inseln irgendwo im Pazifik passiert ist. Und die machen das eben und erzählen eben so, was in den einzelnen Teilen auf der Welt passiert ist, wo das dieser Krieg sich dann noch weiter ausgewirkt hat und warum bestimmte Nationen in einer bestimmten Art und Weise aneinander geraten sind. Also für alle die sich für Geschichte interessieren und Lust haben, eine wirklich gut produzierte und sehr schöne Serie über den, also schön, ja, das Thema ist nicht schön, sieht toll aus, sieht schön produziert. Es ist ein Mensch, der an einem Schreibtisch sitzt, im Hintergrund hat er eine Karte und der läuft dann immer wieder zu der Karte und erklärt kurz ein paar Sachen, beziehungsweise erklärt auch durch Übereinblendung manchmal so. Und dann kommen halt immer wieder Filmausschnitte, die sie aus allen möglichen Quellen sich zusammengesucht haben.
Ja. Krass aufwendig, sowas jede Woche zu machen.
Das ist krass, der Typ kommt, glaube ich, irgendwie aus Schweden immer nach Berlin geflogen und die zeichnen das in Berlin auf. Das haben sie irgendwie schon erzählt.
Aber auch krass clever, weil dir geht nie das Thema aus. Das kannst du endlos lange machen. Es gibt immer den Tag vor 100 Jahren und der ist immer neu, weil jede Woche ja ein neuer Tag 100 Jahre alt ist.
Ja, klar.
Das ist ein super cleveres Dauer-Content-Lieferungskonzept. Finde ich großartig.
Haben wir uns auch so gedacht und dann sind wir nicht mehr in die Sneak gegangen.
Verraten nicht alles.
Aber ja gut, aber nächstes Jahr wird es dann irgendwann fertig sein. Die Serie.
Sie haben's auch, ich meine.
Das erste Jahr haben sie es, glaube ich, auch auf Deutsch produziert und glaube ich auch sogar auf Polnisch. Oder also Polnisch weiß ich nicht, ob das immer noch läuft, aber Deutsch haben sie nach ungefähr einem Jahr dann eingestellt. Und dann gibt es halt immer wieder so Sonderfolgen irgendwie über Panzer oder über Flugzeuge und den Einsatz von Flugzeugen innerhalb des Krieges eben auch mal auf so Spezialthemen fokussiert oder wie erging es Portugal im Ersten Weltkrieg? Was haben die da gemacht? Oder weiß ich nicht, der Balkan. Also
was war in Hürtkaschoren los? Nichts, Folge zu Ende.
Ja, nicht ganz. Aber ja, solche Themen werden dann eben auch mal in einer Sonderfolge angerissen, wo dann über bestimmte Punkte mal individuell gesprochen wird. Und das ist sehr beeindruckend. Allein diese 3 Folgen, die sie vorneweg gemacht haben, so, was war denn vorher, dass es überhaupt dazu kommen konnte? Also was war die Stimmung in Europa? Was haben sie erwartet? Irgendwie, es gab halt in Mitteleuropa seit 1871 keinen richtigen Krieg mehr. Deswegen war für alle klar, ja gut, das wird jetzt so ein Jahr oder 2 und dann kämpfen wir mal miteinander und dann ist auch wieder gut. Und so war das ja vorher immer und ja, mein Gott, also freuen wir uns ein bisschen, machen wir mal Krieg hier und wir werden alle Helden sein und so weiter und dann ist gut. Und es ist halt einfach ein Weltenbrand geworden und das ist schlimm gewesen und ja.
Okay, also kann man auf YouTube gucken, nennt sich The Great War.
Mhm. Wir werden das sicherlich verlinken.
Und du wirst das verlinken müssen, genau. Ich hätte ein Computerspiel zu empfehlen.
Du hast ein Computerspiel, ja.
Es ist nicht neu.
Also Computer hier.
Nee. Ich glaube, es gibt es für iPhone und möglicherweise auch für Android, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, es gibt es tatsächlich auch auf Steam, müsste man mal nachschauen. Habe ich nämlich, glaube ich, bei jemandem im Steam-Account gesehen.
Du hast bei anderen Leuten den Steam-Account reingeguckt?
Ja, ich habe neulich mich mit Arbeitskollegen auf Steam angefreundet.
Ach so.
Und dabei gesehen, was, also nicht alles, aber sowas so gibt.
Mhm.
Ja, und es handelt sich um The Human Resource Machine. Das klingt erstmal gemein und ist es auch. Du spielst eine kleine Figur, so eine Comic-Zeichentrickfigur, die sich in einem Bürohaus sozusagen so typischer Bürosklavenarbeit hingibt und so immer Dinge
auch, oder?
Ja, so wie wir alle wahrscheinlich oder viele von uns. Und er versucht halt, die Dinge zu optimieren und da kommt dann sozusagen dein spielerischer Eingriff zustande. Denn im Grunde ist das ein Spiel übers Programmieren. Also man muss, es gibt immer, du siehst es so von oben, guckst du in einen Raum rein, in einen so einen typischen Office-Floor. Mhm. Und dann ist da dieses kleine Männchen. Und da gibt auf der einen Seite ist so ein Förderband, da fahren Dinge rein, sind in der Regel Zahlen, die auf Papieren sind. Und rechts ist ein Förderband, da müssen die wieder rausfahren. Und du bist dafür zuständig, nach irgendeiner Regel, die dir dieser Office-Floor-Worker, der da an seinem Schreibtisch sitzt, sagt, was du jetzt zu tun hast, musst du dafür sorgen, dass dies dann passiert. Also, dass jetzt beispielsweise nur die geraden Zahlen auf das Ausgangsband gelegt werden und alle ungeraden Zahlen fliegen in den Müll. Oder nur die, was weiß ich, für jede zwei Zahlen, die reinkommen, muss die Summe aufs Ausgabeband gelegt werden oder so. Also du hast so stupide Arbeiten sozusagen zu erledigen, die eigentlich ein Computer tun müsste. Und was du dann machst, ist, du programmierst sozusagen deinen Spieler. Also du erschaffst ein Regelwerk. Dazu gibt es so verschiedene Komponenten wie nimm was vom Eingabeband, leg es auf einen Ablagespeicher, was im Grunde nichts weiter als ein Register ist, wenn man das in Computer-CPU-Denke sozusagen durchdenkt. Aber das wird dir halt so gar nicht, diese Parallelen zum Computer werden gar nicht so weit weiter thematisiert. Das fängt auch ganz langsam an. Am Anfang hast du nur so, nimm was und leg es ab und dann kommt was dazu, dass du was zwischenspeichern kannst und dann kommt was dazu, dass du so Sprungmarken hast, entscheide was, also was weiß ich. Nimm das aber nur, wenn es negativ ist oder nimm das nur, wenn es null ist oder schmeiß es weg nur, wenn es null ist oder sowas in der Art. Und dann kommen Addieren, dann kommt Subtrahieren und so weiter und so weiter. Und damit werden deine Möglichkeiten, Programme zu schreiben, steigen über die Level so nach und nach.
Cool.
Und darüber lernst du sozusagen ganz beiläufig, wie ein Computer theoretisch funktioniert. Also natürlich ist es heutzutage mit Compilern und Hochsprachen und Pipapo und Objektorientierung und funktionaler Programmierung und so alles sehr, sehr, sehr viel komplexer als diese Basisschritte. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du Computer verstehen willst, dann fängst du am besten da an. Und dann kannst du sicherlich dazwischen ein paar Ebenen auslassen, auch wenn es nicht schaden würde, die auch zu verstehen. Aber wenn man das mal verstanden hat, wie das da unten tickt, dann erklärt sich einem viel, viel mehr. Also dann ist es nicht mehr so dieses Wunder von hier sind bunte Pixel und dann sagen immer alle, das ist mit Nullen und Einsen. Da ist der Disconnect viel zu groß. Das kriegt ja kein Mensch zusammen, wie das gehen soll. Also so finde ich das immer. Weißt du, wenn so Leute sagen, ja, und dann irgendwie ist Computer mit Nullen und Einsen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. So wie all das, was ich da sehe, irgendwelche 3D-Shooter und so weiter, wie das aus Nullen und Einsen sein soll.
Ja, wenn du E-Mails und Excel kennst, das ist ja auch schon so weit weg von Nullen und Einsen, finde ich.
Richtig, genau. Und deshalb finde ich es interessant, wenn man so ein bisschen versteht, wie aus Nullen und Einsen hier so die Bausteine größer werden. Und wie man dann, wenn man dann in den späteren Leveln merkt, okay, jetzt habe ich irgendwie verstanden, wie ein Addierer funktioniert oder sowas und kann den dann wiederum irgendwann nur noch als abstraktes Ding betrachten und sagen, okay, ist ein Addierer. Habe ich vergessen, wie der im Inneren, habe ich vorhin mal verstanden, ist jetzt unwichtig, jetzt habe ich einen Addierer. Und so dann weitermachen kann. Das ist ganz nett. Also ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig, habe noch nicht so wahnsinnig weit gespielt, aber warte mal, ich versuche mal, ob ich hier die Geräuschkulisse das ist immer, da erscheinen immer so Sprechblasen und wenn der Typ dir dann was sagt, das ist immer dieses Gibberish.
Okay, also die reden leider richtig.
Nee, da kommen immer nur diese Sprechblasen und da steht dann jetzt halt, was ich in dem aktuellen Level machen soll. Und es gibt dann auch gelegentlich mal, ich mach das mal wieder aus, solche Zwischensequenzen, wo du Leute an der Kaffeemaschine stehen siehst und dann geht immer die unterhalten sich über irgendwas und dann gehen die weg und dann geht immer so der Monitor an und zeigt dir irgendwie so Nachrichten von der Welt, dass irgendwelche Aliens die Erde überfallen oder keine Ahnung was ist. Also ich glaube, da ist noch mehr Hintergrundgeschichte drin, die ich jetzt noch nicht erspielt habe, wo ich auch noch nicht weiß, wo das hinführt. Aber die Level sind halt so, mach mal so deinen Office-Worker-Kram und komm mal irgendwie klar mit den Aufgaben, die man dir da stellt. Und das ist so ein lustiger Rätselspaß für zwischendurch.
Das heißt, man kann auch mal eben ein Level spielen, 5 Minuten und dann
Wenn du es in 5 Minuten fertig kriegst, ja. Also er speichert dir deine Programme auch. Selbst wenn du es jetzt nicht fertig kriegst, kannst du es zumachen und kannst beim nächsten Mal theoretisch dort weitermachen. Und ja, zumindest kannst du mal so versuchen zu gucken, ob du das rauskriegst, wie das Level gehen muss und es hinprogrammierst. Wenn du deine Lösung oder wenn du eine hast, die du ausprobieren willst, kannst du die auch so in Highspeed durchlaufen lassen. Und er merkt auch, wenn du was programmierst, was für das fand ich ganz lustig. Ich habe einmal was hinprogrammiert, was für das eingegebene Eingabeset hat es funktioniert, aber er merkt halt, dass es eigentlich falsch ist. Er merkt halt, okay, für die Kombination von 6 Werten, die da auf dem Eingabeband lag, hat dein Programm hingehauen. Mhm. Aber würde ich dir andere 6 Werte geben, würdest du gegen die Regeln, was du aufs Ausgabeband legen sollst, verstoßen.
Ja.
Und ich habe das halt so hingeschustert und habe mir gedacht, so ja, habe ich nicht so genau zu Ende gedacht, weil ich mit Gedanken noch nicht so 100% da war. Irgendwas hinprogrammiert, Play gedrückt, zack, 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 hat alles aufs Ausgabeband und dann meckert aber dieser Office-Worker und sagt, ja, das hat ja jetzt funktioniert, aber hier guck mal die 6 Dinger und dann geht's kaputt. Und dann lässt du es nochmal durchlaufen und merkst so, ja, okay, am Ende ist irgendein Sprung falsch und so, ich muss es nochmal umdrehen und dann geht's. Aber
musst du da Code lustig eintippen oder wie programmierst du?
Nee, du hast so ein das ist ja grafisch. Du hast beispielsweise jetzt ein Jump oder ein If oder sowas und die sind da so links und dann hast du rechts so ein Abfolgeband, wo du die so hinziehst. Und wenn du zum Beispiel einen Jump hast, oder also ein Go-To, wenn du so willst, dann hat es so einen Pfeil an der Seite dran, wo es hinjumpt und dann kannst du wieder diesen Pfeil anfassen und kannst ihn woanders hinbiegen, wenn du sagst, da soll es hinspringen. Das ist sehr visuell. Und dann drückst du Play und dann geht das so ein bisschen aus dem Weg und du siehst wieder dein kleines Männchen, wie es dann losläuft und die ganzen Befehle ausführt. Und die Register sind solche Kacheln auf dem Boden von dem Raum, wo es dann die Dinge zwischenlagern kann und sich dann immer wieder neue Sachen vom Band holt. Wenn halt ein Befehl sagt, hol was Neues vom Band, dann geht der Pfeil auf diesen Befehlszeile, das Männchen läuft los, nimmt was vom Band und je nachdem, was dann die nächste Anweisung ist, macht es damit irgendwas und du hast diesen Befehlszeiger, der dann immer so in deinem Programm hoch und runter läuft, also hoch, wenn da irgendwie ein Jump nach oben ist und runter ansonsten einfach immer weiter und das Männchen macht das und sobald irgendwie klar ist, das Programm funktioniert nicht, weil du irgendwas tust, was gegen die Aufgabe verstößt, dann meckert dich dieser Office-Worker, der da an seinem Schreibtisch sitzt, an und dann kannst du theoretisch auch debuggen und kannst so schrittweise zurückgehen und kannst gucken, an welcher Stelle ist es broken oder kannst es nochmal schrittweise durchsteppen und
also
gucken,
wirklich
da hat er
so
das gemacht.
Wie man auch in Wirklichkeit ja programmiert.
Im Grunde ja, also cool. Ist natürlich noch sehr viel visueller, also du kannst
ja,
sehr viel, du siehst halt Schritt für Schritt jedes einzelne Ding, klar kannst du das in Wirklichkeit mit dem Debugger so auch tun, aber in Wirklichkeit ist es ja schon eher so, dass man, dass da ganz viel abläuft, was du dir nicht anguckst und dann mit dem Debugger nur an die entscheidende Stelle springst und hier ist halt wirklich so, du siehst halt wirklich jedes einzelne Ding, was du gemacht hast.
Ja, jetzt die spannende Frage, ist 5,50 € wert?
Ja, ich habe da keine 2 Sekunden länger drüber nachgedacht, dass ich dafür 5,50 € ausgegeben habe. Ich habe sofort losgespielt und fand's toll.
Okay, ich habe es gerade eben gekauft.
Okay, also wenn man CargoBot früher auf dem iPad
hab ich auch gespielt,
glaube ich.
Fand ich super.
Ja, genau. Wenn man das früher hatte, das ist natürlich sehr ähnlich, aber Cargobot ist halt total ohne Menschen, weil das ist ja nur dieser komische, dieser Greifarm und diese Kisten und so. Und hier ist halt so, da ist noch ein bisschen Story drin und dieses lustige, diese lustigen Männchen in so einer Comic-Grafik und so und irgendeine Art von Hintergrundgeschichte, in der ich noch nicht so weit bin. Und das ist, das ist schon mal menschlicher nochmal.
Ja. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, dass für die Nintendo Switch Android, Wii U, iOS, Windows und Linux verfügbar.
Na also, siehst du ja, wohl.
Also man kann es eigentlich...
Eigentlich hat man keine Ausrede.
Genau. iOS, Linux, Windows, OS X, also auch für den Mac, Wii U und Android. Also es kann jeder unserer Hörer vermutlich, außer alle die, die noch auf dem 3210 sind. Aber ihr werdet auch einen PC zu Hause haben, seid ehrlich.
Ja, die Frage wäre, wo sie uns hören, wenn sie...
Die am Computer?
Ja, da können sie es ja dann spielen.
Stimmt, ja.
Gut, nächstes Thema.
Vielleicht auf dem Apple TV, na egal. So, genau, nächstes Thema. Wo sind wir denn? Was sagt denn unser Ablaufplan? Ich bin wieder komplett durcheinander.
Unser Ablaufplan möchte, dass wir ein Thema aus der Versenkung holen, das wir, glaube ich, zuletzt im Mai verschoben haben.
What?
Ja. Zumindest behauptet der Ablaufplan weiter unten, dass das so sei.
Ach, gut, dass du das noch reingeschrieben hast. Wir haben nämlich heute, weiß nicht, als wir die Sendung ausgemacht, also dass wir sonntagsabends aufnehmen, ist eigentlich irgendwie immer gesetzt. Irgendjemand findet sich dann im Laufe des Tages mal oder im Laufe des Wochenendes dazu bereit, die anderen anzuschreiben, so, wer ist denn alles da, wer nimmt denn mit auf, hat irgendjemand irgendwas gesehen? Und heute habe ich dann, als der Bob zugesagt hat, ihm geschrieben, so, du, wir wollten Amazon-Käufe mal machen, weil nämlich zum Beispiel letzte Woche jemand da war, der gesagt hat, oh, ich habe so viel bei euch gekauft, ihr müsst das mal wieder erzählen oder so ähnlich. Das kannst du mal gleich erzählen. Und dann habe ich ihm geschrieben, so, hier, Amazon-Käufe müssen wir machen. Und bevor die Sendung losgegangen ist, haben wir darüber gesprochen, so, was haben wir denn heute für Themen? Es ist, ihr merkt es, nicht ganz so umfangreich. Wir haben Six Days, wir haben Great War, ist dann irgendwann dazugekommen, dann dein Spiel. Und dann gucken wir nachher noch auf die 500 zurück. Und jetzt, während der Sendung, ist plötzlich, wie aus dem Nichts, die Amazon-Einkäufe noch wieder aufgetaucht, die wir natürlich schon vorher besprochen hatten. Aber ja, bisher noch nicht richtig. Ich hatte sie wieder vergessen. Deswegen, was wurde geshoppt?
Ja, reichlich. Das muss man wirklich zum einen mal erwähnen und dafür auch herzlich Danke sagen.
Das ist echt cool.
Dass ihr diese Amazon-Links benutzt und offensichtlich auch für Dinge benutzt, die, ihr müsst ja nicht das kaufen, was wir verlinken. Wir verlinken natürlich immer die Filme, die wir so besprechen, aber man kann auch durch diesen Link klicken und einfach irgendwas anderes kaufen. Und wie gesagt, wir wollen hier niemanden outen. Wir sehen nicht, wer das gekauft hat. Wir sehen
wenn
ich
es war, dann sage ich es gleich, okay?
Wenn du es bist, sagst du es gleich, okay? Mhm. Ja. Hast du ein Pokémon-Themendeck gekauft?
Nein.
Das sind offensichtlich irgendwelche Karten, nehme ich an. Spielfertiges Deck mit 60 Karten in einer Deckbox.
Aha.
Ja.
Nee, war ich nicht.
Pokémon-Karten. Ist eine sehr blaue Schachtel. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was man damit tut. Vermutlich irgendwie.
Ja, Pokémon, das ist doch so ein Kartenspiel, wo du dann gegen andere Leute spielst und Karten auslegst und wenn du gewinnst, kriegst du deren Karten und so. Das ist doch so wie Magic the Gathering und wie sie alle heißen.
Okay. Ja. Gut. Poké-Dings, Viecher. Ich habe das ja mal für wenige Tage habe ich dieses Pokémon-Spiel auf dem iPhone gespielt. Dieses quasi,
Das war Pokémon Go, ja.
Ja, richtig.
Das war für unterwegs, damit du dich auch endlich mal draußen bewegst, Junge.
Habe ich gemacht in der Mittagspause. Genau zweimal, dann war die Faszination abgerubbelt.
Hast du gut, Rubbeln lassen wir gesagt? Da.
Bitte?
Nichts, weiter.
Gut. Jemand hat ein Buch gekauft und zwar aus dem Surkamp Verlag. Das Buch heißt Bullshit und ist von Harry G. Frankfurt.
War ich auch nicht.
Nee. Harry G. sagt mir was, aber ist der nicht aus München? Ist das so ein Comedian, auf den ich immer sehe, auf Facebook oder so? Aber der heißt nicht
Facebook.
Also keine Ahnung, der heißt nicht Harry G. Frankfurt, sondern der heißt halt nur Harry G. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht derselbe. Vermute ich zumindest. Bullshit heißt das Buch. Keine Ahnung. Fand ich einen netten Titel, der ist mir irgendwie ins Auge gestochen. Dann hat jemand eine 50er-Schachtel Billy Boy Kondome gekauft. Das finde ich sehr sympathisch.
Das war ich auch nicht.
50 Billy Boy Lümmelkiste, bunter Kondommix in der Kiste.
Das ist cool, jemand, das ist aber echt, finde ich sau cool, dass jemand das über unseren Link bestellt.
Ja, für Gummi- und Designliebhaber, die Lümmelkiste. Ach, ey, guck mal, exklusiv bei Amazon, die kriegt man nur bei Amazon, das ist
ja
toll.
Ja, siehst du mal, wenn du irgendwo anders Gummis kaufen willst.
Auch der Spruch, jeder Griff eine Überraschung fürs bunte Treiben.
Ja.
Ja, nee, also da hat jemand Großes vor oder einfach sich den Vorrat für die nächsten Wochen, Monate, warum, wie lange auch immer auch man immer dafür braucht. Ja, genau. Finde ich gut. Hm? 50 Stück. So, was haben wir noch? Ich habe einfach vorhin mal so ein paar rausgesucht. Super Mario Maker. Die Artbook Edition für die Wii U. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was man damit tut.
Keine Ahnung.
Ist was für die Wii U? Man steckt es also in die Konsole, nehme ich an. Das ist wie so ein Spiel. Aha. Aber dann macht man damit Super Marios. Also wie? Ich design mir den oder was passiert dann?
Keine Ahnung, vielleicht kannst du ein Jump'n'Run-Level machen, wie vorher auf dem Game Boy.
Ah ja, ich habe gerade mal runtergescrollt. Spaß. Baue deine eigenen Level, brich die Regeln, teile deine Kreationen. Du willst das Thema Mario kostümieren. Das klingt lustig. Ich habe keine Wii U, aber das klingt lustig.
Okay.
Tja. Das hier ist die Artbook Edition. Das ist bestimmt irgendwas, keine Ahnung, was Besonderes oder so.
Hm, sicher, sicher.
Dann hat jemand ganz viel so Mathebücher und sowas bestellt. Also so Lernschulbücher.
Mhm. Oder so Schreibhefte oder?
Nee, so, warte mal, wo habe ich denn jetzt? Habe ich das Tab versehentlich zugemacht? Shit. Fuck, das war nicht geplant.
Also bitte, das müssen wir doch wieder, nee, wir piepen nicht. Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe jetzt irgendwie ein paar Podcasts gehört in letzter Zeit, die halt eigentlich nicht irgendwie, ja, so Kinderpodcasts sind und die piepen dauernd dieses Fuck und so weiter weg. Was soll das denn? Kann man das nicht sagen?
Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt nicht piepen.
Also.
Nee, also jetzt habe ich hier wieder.
Ja.
Schülerbuch, Gymnasium, Workbook, Grammar Skills, Arbeitsheft, 8. Schuljahr, Arbeitsheft, 10. Schuljahr, Erweiterungskurs, Dirke Weltatlas, Dirke Erdkunde, Lies richtig, Arbeitsheft, Prüfungstrainer, mittlerer Schulabschluss, Nordrhein-Westfalen, der Zauberlehrling, alles solche Dinge.
Zauberlehrling, warte.
Ach, also sind so, machst du das?
Hier, nee, Wesen, das Wesen zurückgehen.
Ja, genau. In aber da Stahl steht auch noch so dahinter Arbeitsheft
ja,
und so weiter.
Also ich
ist alles mein, Schule, alles Schulzeugs.
Mein Abiturwissen Weimarer Republik wiedergefunden. Ich habe mal quer durchgeguckt und hinten ich muss sagen, es ist schon eher...
Oder wo? Du hast dein Abiturwissen hinten links in deinem Gehirn wiedergefunden oder als Buch?
Nein, das Buch Abiturwissen so. Weimarer Republik. Ja, ich bin wieder in der Bar. Ich habe gestern Keller aufgeräumt und bin da über mein Abiturwissen gestolpert. Und also Abiturwissen Weimarer Republik. Und ich muss sagen, es ist schon ganz schön dürftig gewesen. Also was man so irgendwann im Laufe des Lebens über gewisse Zeiten und Zusammenhänge und so lernt. Ja, das, was man fürs Abitur lernt, ist schon eher dünn.
Okay. Ja, aber das Gefühl hatte ich auch schon mal. Jemand hat eine Menge Dash-Buttons bestellt.
Was sind denn Dash-Buttons?
Erkläre ich dir gleich, aber bestellt worden sind sie für Fed, das ist glaube ich so eine Enthaarungscreme, für irgendein so ein Spülmittel und für Sheba Katzenfutter.
Auf Fed habe ich das schon benutzt.
Klingt mir allerdings, ja ich auch, das klingt mir allerdings eher so, als hätte jemand, also um zur Erklärung, was ein Dash-Button ist, das ist so ein kleiner Knopf, kostet ich 5 € bei Amazon. Und was er da macht ist, du drückst drauf und dann das Produkt, für den du es bestellt hast, das da auch als Logo drauf ist, sobald du ihn drückst, schickt dir Amazon eine Kiste oder eine Packung davon.
Oh, das ist ja cool. Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Klebst dir dann, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, du klebst dir dann irgendwie den Sheba Katzenfutter Dash-Button an die Stelle, wo du dein Katzenfutter lagerst und wenn du da die vorletzte Schachtel von rausnimmst, dann siehst du das ja, oh, ist bald zu Ende. Und dann drückst du den Knopf und 2 Tage später hast du neues Katzenfutter. Das Problem mit dem Ding, finde ich persönlich, ist, dass es halt nur für sehr begrenzte Produkte geht und du leider nicht irgendwie sagen kannst, schick mir mal so ein Blanko-Dash-Button und ich knupper mir in meinem Account selber irgendein Produkt dahinter, sondern wenn du irgendwie ein Waschmittel-Dash-Button haben möchtest, dann gibt's den irgendwie von Ariel und von, weiß nicht, vielleicht noch Persil oder ich hab's jetzt nicht nachgeguckt, aber irgendwelche Dinge, aber eben nicht freie Auswahl. Und das nervt mich so ein bisschen. Weil das ist dann eben so, ja, entweder wäschst du mit diesen großen Marken, die mit Amazon da irgendwie wahrscheinlich einen Deal haben oder keine Ahnung, wie das genau abläuft, aber du hast eben nur diese begrenzte Auswahl. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte aber hier Bio-Öko, hast du nicht gesehen, Schnuffeldings von Firma sowieso, dann, nee, ist dann halt nicht. Und insofern, das ist so ein bisschen blöd. Es gibt aber auch Leute, es gibt so Dash-Button-Hacker, die den irgendwie auseinandergebaut haben und du kannst dann, oder du kannst mit einem Router kannst du irgendwie dafür sorgen, dass der versucht ja, im Grunde ist der in deinem WLAN und versucht halt nach Hause zu telefonieren und da irgendwas zu machen. Und also bei Amazon irgendwie diesen Call abzusetzen. Und wenn du das in deinem Router blockierst und umleitest, kannst du den halt auch für andere lustige Dinge tun. Also falls du einen WLAN-Knopf brauchst, auf den du draufdrücken kannst, der über WLAN eine Aktion auslöst und du bereit bist, ein bisschen mit einem kleinen Raspberry Pi oder irgendwas anderem, der diesen Call abfängt, irgendwas zu basteln, dann kannst du dir da relativ günstig für 5 Euro einen WLAN-Knopf shoppen. Also man kann damit auch andere Dinge tun. Vielleicht hat derjenige, der die bestellt hat, über unseren Link auch einfach nur Bastelmaterial gebraucht. Das weiß man natürlich nicht.
Sonst kann man so Sachen vielleicht über so eine If-This-Then-That-Regel lösen. Zwei Sachen dazu. Gerade die Sache mit dem Waschmittel. Da sind wir jetzt, ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch, so einen Unverpacktladen?
So einen Laden? Ja, es gibt in Frankfurt wohl einen, aber ich war da noch nie.
Bei uns ist der nämlich fußläufig und wir kaufen jetzt so Quatsch wie Waschmittel und Olivenöl und auch meine Frau backt ja total gerne so Backsachen in Kleinstmengen. So, wenn ich mal 50 Gramm irgendwelche Spezialnüsse oder gemahlene irgendwas Quatsch brauche, dann kannst du halt 50 Gramm davon kaufen und nicht eine Packung mit 150 Gramm und den Rest, weiß ich nicht, gut, Nüsse kann man essen, aber es gibt ja so Zeug, was man eben dann so, ja, was machst du mit dem Rest? Und da haben wir jetzt echt ein paar coole Sachen entdeckt. Und ja, da würde mir ein Dash-Button helfen, der es mir dann auf meine bei mir Pi-Liste schiebt, um dass ich dann weiß, okay, das nächste Mal, wenn ich hier im Laden bin, kaufe ich das halt und bring es mir wieder mit. Ja, und genau das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, ich würde ihn gerne konfigurieren können. Also du warst ja das ein oder andere Mal schon bei uns und wir haben immer lustige, kreative, farbige Toilettenpapierauswahlen. Ich fände es total cool, wenn ich Toilettenpapier nachbestellen könnte und ich weiß nicht, welche Farbe kommt. Es kommt dann mal rot oder dann kommt mal ein grünes oder dann kommt mal ein pinkes oder so. Aber wenn ich mich entscheiden muss, irgendwie dann die 16er Packung weißes irgendwas mit Einhörnern. Wir haben im Moment immer noch was mit den Einhörnern. Es riecht sogar süß, das ist lustig. Aber weißt du, so Standard, das finde ich langweilig. Deswegen, ich fände es total cool, wenn man solche Dinger dann eben auch schon entsprechend hacken kann. Oder, also man muss ja nicht hacken, es ist einfach nur, da macht es halt auf und lasst mich irgendwie aus einer Produktrange über einen Button was zufällig bestellen. Weiß ich nicht.
Ja, ich bin schon bei dir, fände ich total gut.
Ich stelle fest hier, Mensch, meine Gin-Range ist leer. Bestell mir bei Amazon den nächsten Gin, der 20% Rabatt gekriegt hat und mindestens 40% hat und keine Ahnung, über 30 Euro kostet für 0,7
oder, ja, oder sowas. Oder du legst halt vorher fest. Genauso wie du gesagt hast. Wenn ich irgendwie der Meinung bin, dass ich bei Duschgel halt nicht jedes Mal irgendwie Pfirsich-Maracuja haben will, sondern irgendwie mal.
Du riechst doch so gut mit Pfirsich-Maracuja.
Ja, ich weiß, aber trotzdem. Und dann, weißt du, dann stelle ich da halt irgendwie ein, das, 15 Duschgels, die sind mir alle genehm und dann drücke ich drauf und dann kommt irgendeins. Genau. Klar, dann würden wieder die Verschwörungstheorien ins Kraut schießen, warum schickt Amazon immer das Teuerste oder immer das Zweiteuerste oder so, die verarschen mich doch. Da würde sofort wieder Zeta und Mordio geschrien, aber von mir aus, ich würde es trotzdem lustig finden. Ja, genau das gleiche gilt für, wenn du so in diesen diese Idee vom intelligenten Kühlschrank, der irgendwie merkt, wenn du die letzte Butter rausnimmst oder den letzten Käse,
ja,
dass der dann automatisch das nachbestellt. Solange das nicht irgendwie solche Konfigurierbarkeiten bekommt und ich eben sagen kann, nur weil ich jetzt den letzten Cheddar rausgenommen habe, möchte ich nicht, dass da morgen wieder Cheddar kommt, weil ich kann nicht dauernd nur Cheddar fressen, das geht halt nicht. Oder es geht schon, aber das will ja keiner. Sondern wenn ich den rausnehme, dann kann halt da morgen gerne irgendwie Gruyère kommen oder sowas und beim nächsten Mal dann irgendwas anderes. Da muss diese ganze Smart Home Sache noch viel lernen, bevor das wirklich benutzbar wird. Im Moment ist es halt so Technikdemonstrator, lustig als Quatsch.
Genau. Ja, aber auch das,
da verstehe ich die Katzenfutter-Sache noch eher, weil es gibt viele Katzen, unsere war auch so, die sehr wählerisch sind. Und bei Katzen ist es oft so, da hast du dann mal eine Sorte Futter gefunden, die mögen.
Genau.
Und das frisst die, und wenn du ihr was anderes hinstellst, guckt die dich mit dem Arsch die nächsten zwei Tage nicht mehr an. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz sinnvoll ist, wenn du so einen Button hast, der dann wirklich einfach immer diese Sorte bestellt, weil die Katze eh immer nur diese Sorte essen will.
Ja, oder Kontaktlinsenflüssigkeit oder so.
Ja, sowas. So. Genau, so Dinge, die du nicht wechselst. Aber
ist so, da nehme ich immer die gleichen und dann möchte ich das. Aber wenn ich irgendwas habe, wo ich es nett finde, wenn es Auswahl gibt und sei es nur, wechselt, liebe Hörer, schreibt es mal in die Kommentare oder per Twitter oder sonst irgendwas. Wechselt ihr auch das Toilettenpapier? Ich finde es ja total großartig, wenn wir haben jetzt lange, waren lange nicht mehr in Frankreich. In Frankreich gibt es total geiles, super bunt farbiges Toilettenpapier. Ich finde es total schön, wenn man so unterschiedlich farbiges Toilettenpapier hat. Freue ich mich immer, jedes Mal.
Ja, das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal und da bin ich völlig bei dir.
Ja.
Ich habe noch ein paar Sachen gefunden hier. Also es gibt zum Beispiel, jemand hat ganz viele Birkenstock-Schuhe gekauft.
Was?
Auch, finde ich auch total, ich mag die nicht, aber ich finde es lustig, dass das bestellt wird.
Finde ich super.
Ja. Und jemand hat ein T-Shirt, das würde ich ja gerne in der Arbeit mal anziehen. Wobei, jetzt habe ich ja einen neuen Job, da ist vielleicht noch nicht so notwendig, aber.
Nicht dich nicht um Kopf und Kragen, wer weiß, wer zuhört.
Ja, man weiß es nie. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich glaube, es gibt abseits der Arbeit auch andere Kontexte, in denen man das anziehen kann. Da steht jedenfalls drauf, ich habe das schon verstanden, ist mir nur egal. Das hätte ich auch zu 500 anziehen können.
Ja,
oder so.
ja, passt.
Also ich glaube, es ist ein vielseitig einsetzbares T-Shirt. Mhm. Und es kommt natürlich auch darauf an, mit wem du da gegenüberstehst und in welchem Kontext du dann die Jacke aufmachst. Das hast du ja dann selber in der Hand.
Ja.
Da musst du auf jeden Fall so ein Reißverschluss-Longsleeve drüber anziehen.
Das ist auch super fürs Formationstraining, muss ich sagen.
Ach so, ja, auch gut. Genau, wenn der Trainer dann sagt. Muss auf die 4 Meter. So.
Ja, ich habe das verstanden, aber ist mir egal. Ist gut.
Kann man sicher viel Spaß mit haben.
Ja.
Und also, wir können jetzt unmöglich alle Produkte durchgehen, weil es ist echt, ja, da wir das seit 1. Mai, glaube ich, nicht mehr gemacht haben, irgendwie vor meiner Elternzeit, das ist lang her, ist die Liste wirklich endlos. Aber eine Sache habe ich noch rausgesucht, und zwar der Lifehight 85606 Bodendübel mit Eindrehstange. Das klingt einfach fancy. Der ist auch nicht teuer, der kostet 11,70 Euro. Hast du eine Vorstellung, was das ist?
Bodendübel mit Eindrehstange. Weiß ich, irgendwie für so ein, also entweder für ein Zelt oder für irgendwas so, was den Boden verankern willst.
Boden verankern ist schon mal nicht falsch, ja?
Ja. Also ich habe gestern mein Mountainbike an die Wand gehängt im Keller. Ich habe erzählt, dass ich den Keller aufgeräumt. Oder habe ich das hier erzählt? Ja, gell? Ja.
Du hast ein Mountainbike? Ich dachte, du bist Rennradfahrer.
Ich auch, Mountainbike.
Welten brechen zusammen.
Wir sind schon zusammen Mountainbike gefahren.
Was? Nein.
Doch.
Echt?
Darüber reden wir nachher. Das war, bevor wir Podcast gepostet haben, Oh Gott!
Wie viel hast du getrunken, sag mal? Also um es noch aufzulösen. Ein Bodendübel mit Eindrehstange von Lifehight ist zum Aufstellen einer Wäschespinne offensichtlich gedacht.
Naja, ah, siehst du, ich ist das nah dran.
Im Grunde ist das eine riesige Schraube, wenn du so willst. Es ist ein Stück Rohr, das dann irgendwann ab einer gewissen Länge hört es dann auf, Rohr zu sein, und läuft kegelförmig spitz zu nach unten. Mhm. Und an dem kegelförmigen Spitzenteil ist ein Gewinde außen dran. Und oben an dem Ende, was oben aus der Erde guckt später, hat es noch so ein Loch, wo du eine Eindrehstange durchstecken kannst, damit du so ein bisschen mehr Hebel hast. Und dann schraubst du das spitze Ende in den Boden hinein und es frisst sich da so runter und dann steckt irgendwann dieses ganze Ding im Boden drin und dann hast du quasi im Boden ein rundes Loch, wo du deine Wäschespinne reinstecken und damit aufstellen kannst im Garten. Mhm. Total gut.
Ja.
Ja, Mensch. Und es wurden noch viele, viele, viele andere Sachen bestellt.
Eine Sache von mir gefunden.
Das tut mir leid. Das
macht mich schon ein bisschen traurig.
Leute haben Patron Silver Tequila in der Metallbox bestellt. Das warst du sicher auch nicht, oder?
Nee, aber eventuell muss ich demnächst nochmal Tequila bestellen, ja.
Far Cry für die Xbox hast du auch nicht bestellt.
Nee.
Ja, siehst du, immer, egal was ich hier nehme, du findest alles von unseren
Hörern. Ich habe Bullet Bourbon und Rye bestellt.
Ja, den habe ich gesehen. Den fand ich jetzt nicht so spektakulär.
Gentleman Lookbook? Das war auch klar, dass ich das bin, oder?
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt so auf die Schnelle gar nicht gesehen.
Rasierhobel.
Super Mario für den Nintendo 3DS.
Nee.
La La Land, die Blu-ray.
Nee, haben wir im Kino geguckt.
Ja, hätte ja sein können. Du fandst ihn ja toll. Vielleicht hast du ihn gleich.
Nee, Quatsch.
Geshoppt.
Shrubs, das Buch.
Ja, das habe ich gesehen. Logitech Maus.
Ja, das war ich auch.
Ah, siehst du
mal. Habe ich hier Jenny bestellt.
Na dann.
Ja.
Also, viele, viele Sachen, vor allen Dingen auch tatsächlich Filme, Blu-rays wurden viele bestellt.
Sau cool, ich finde es echt. Kann das jetzt super.
Alles nicht im Einzelnen durchgehen, aber wir sagen herzlichen Dank. Das finanziert unsere mittlerweile 2 Server.
Und, zwei?
Ja, der
ist nicht mehr auf diesen Servers.
Zeug ablegen. Das ist mittlerweile alles so groß. Das ist echt krass, wie groß. Also dem einen sind wir einfach festplattenmäßig entwachsen und dann brauchten wir einen zweiten. Und dann war das mit dem Umziehen alles schwierig und dann haben wir den anderen immer noch und so läuft es halt. Ne?
Okay, krass. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
War nicht irgendwo irgendwo konnte man noch sehen, wie viel 18 Tage können wir mittlerweile durchhören, ja? Sneakpot.
Das müsste man bei iTunes glauben. Ach nee, das kannst du bei Podlove-Dings auch.
Ja. Ich glaube, es sind 18 Tage. Ich versuche das gerade mal aber der Server antwortet nicht, weil er mit 18 Tagen durchrechnen beschäftigt ist. ja, nee.
Das ist eine Menge Zeug und deshalb verursacht es ein paar wenige Kosten und die müssen wir irgendwie gegenfinanzieren und unter anderem helfen diese Amazon-Bestellungen, die ihr da reichlich tätigt, liebe Hörer und Hörerinnen, dabei. Und deshalb sagen wir danke und weiter so.
Das ist echt cool. Also es sind 18,4 Tage, wenn man alles durchhört. Und
ich stelle mir vor, 18 Tage unser Gelaber, Tag und Nacht ohne Pause. Und da brauchst du Schichtbetrieb, Leute, die sich das anhören und die sind dann alle kaputt hinterher.
Genau. Und wenn du alle Dateien runterlädst, sind es auch 63,8 Gigabyte.
Ja gut, das sind aber dann alle über alle Audioformate, ne?
Achso, stimmt, wir machen ja seit 200 Folgen sowas unterschiedliche Autoformate. Ja, gut.
Ja, trotzdem, aber ich meine, es ist das ist eben schon so ein Punkt. Also wir hatten gerade in der Pod-Appler Slack-Gruppe so ein bisschen Diskussion darüber, wo man denn so Webhosting kaufen möchte.
Oh ja, stimmt.
Da wurde dann viel diskutiert und eins der Angebote, was so rumgereicht wurde, war irgendwie so 25 Gigabyte Speicherplatz auf SSDs, also schon schön schnell und so, alles gut. Und da ging es um jemanden, der mit einem neuen Podcast anfangen will und da würde ich auch nicht sagen, hier, da machst du was falsch. Also 25 Gigabyte kannst du ja erstmal schon mal deinen Podcast relativ weit werfen mit, aber ich habe das dann so angeguckt und habe gedacht, hat der Hoster vielleicht auch Angebote, die uns interessieren könnten, habe mal so durchgeklickt. Und dann siehst du halt gleich 25 Gigabyte, so kostet schon mal so fast 10 Euro im Monat. Und dann denkst du dir so, 25 Gigabyte, da kriege ich den Podcast, kann ich zweimal kaufen, den Server passe ich immer noch nicht drauf. Also das bringt mich jetzt nicht so richtig weiter und dann muss man halt gleich zu den teureren Paketen greifen. Mhm. Gerade wenn du dann eben SSD-Speicher willst und nicht drehende Platten, dann...
Aber ist das nicht auf dem Server egal?
Ja, nein. Also für die MP3s, die da rumliegen und einfach nur runtergeladen werden, ist es natürlich egal. Weil da fordert jeder Besucher, oder nicht jeder Besucher, aber Teile der Besucher hin und wieder fordert mal einer so ein Ding an und dann wird es runtergeladen und dann ist gut. Da kann sich ruhig mal so eine Platte irgendwie 12 Millisekunden Zeit lassen, bis sie den richtigen Sektor gefunden hat. Aber für das Ausführen von dem ganzen PHP-Scheiß und dem Ausliefern von tausend kleinen JavaScript-Dateien und dem Reinladen von hunderten von irgendwelchen komischen PHP und Mini-Grafiken und Zeug, da möchtest du SSDs haben, weil dann performt die Kiste einfach viel, viel besser als mit drehenden Platten. Also am besten bräuchte man wieder so eine Maschine, die beides hat, aber wie das halt so ist heutzutage mit virtualisierten Geschichten, da kriegst du dann halt ein Paket angeboten für Billiggeld mit drehenden Platten und ein Paket mit SSD-Speicher, was dasselbe kostet, aber sehr viel weniger Speicher hat oder halt den gleichen Speicher und dafür viel teurer. Und diese Mischpakete oder irgendwelche Server, die beides haben oder so, das kriegst du dann in dem Bereich, wo du ein komplettes Blech wirklich mietest oder so, also so richtige Root-Server, die physisch dastehen und nicht nur virtualisiert sind oder wenn sie virtualisiert sind, dann halt in den größeren Paketen, in den teureren Paketen.
Ja gut, aber das ist halt weit jenseits von dem, was wir wollen, oder? Also, weißt du, wir sind ein Podcast, wir wollen unsere, ich vermute, unsere Haupthörer werden unsere Webseite irgendwie zweimal im Jahr sehen.
Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz, also die Seite ist halt sehr alt mittlerweile, das heißt, sie steht in allen möglichen Indexen und sie wird permanent betrollt von irgendwelchen natürlich Suchmaschinenrobotern, aber auch einfach irgendwelchen Scrapern und keine Ahnung was. Also wenn man sehr in die Logfiles guckt, der Server ist die ganze Zeit am Machen und Tun. Irgendwas liefert er immer aus. Da ist nie Ruhe. Also und das musste er ja auch, diese Last musste er ja auch einfach irgendwie wegfrühstücken und nebenbei immer noch halbwegs responsiv Leuten antworten, die wirklich auf der Webseite was gucken wollen oder einen Kommentar schreiben wollen oder eben einfach nur die Podcasts runterladen. Ja. Und auch diese Feeds, also klar, so ein XML-Feed, der die letzten 50 Folgen oder so anzeigt, der muss auch zum einen generiert werden, da steckt PHP-Code dahinter, der jedes Mal ausgeführt wird. Wird natürlich zu einem Teil gecached, aber eben auch nicht nur. Und da kommen dann auch regelmäßig jedes blöde iTunes, jeder komische Podcast-Client. Gut, so Leute wie Overcast oder so, die stecken hinter einem Server, der das sammelt und gemeinsam abfragt für alle Hörer, die das abonniert haben. Aber bei den ganzen iTunes-Instanzen zum Beispiel, da kommt jeder Hörer einzeln vorbei und fragt das Zeug ab, alle 20 Minuten oder so. Hm, ja, und, gut. Ja. Das macht Last auf der Kiste. Ja. Genau, und den Quatsch zu bezahlen, helft ihr mit euren Amazon-Links. Vielen herzlichen Dank. Weiter so. Nächstes Thema.
Wow, jetzt aber ich hier.
Ja, voll Dampf. Irgendwie mal raus aus dem ganzen Themensumpf. Wir müssen ja mal weiterkommen.
Genau. Das, ich glaube, als Kapitelmarke nennen wir das Technikgelaber, oder?
Das klingt gut, ja. Ob ich mich daran allerdings noch erinnern kann, wenn ich das schneide, weiß
ich. Ich schreibe es rein. Technikgelaber. So, nächstes Thema. Oh Gott. Die 500. Ja, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Letzte Woche, ist jetzt schon 8 Tage her wieder, haben sich ein paar viele Hörer in Frankfurt eingefunden, um mit uns gemeinsam die 500 zu begehen und sich dabei mehr oder weniger hart zu betrinken. Oder?
Ja, erstmal unserem Gelaber zu hören und sich dann darüber hart betrinken zu müssen.
Ja, genau. Es war echt eine coole Party. Also mir hat es so viel Spaß gemacht, mit Leuten zu reden, die ich kannte, mit Leuten zu reden, die ich nicht kannte. Am Anfang, wenn jemand reingekommen ist, so, ja, hallo, und ich frage halt, wer bist du? So, ja, ich bin der so und so. Ach so, ja, und du bist der Stefan. Ja, richtig. Ja, ich habe dich an der Stimme erkannt. Oh, okay, krass. Also, das ist halt, wir beide unterhalten uns ja, wir sind jetzt irgendwie über das Internet miteinander verbunden und wir plaudern jetzt ein bisschen über, keine Ahnung, Computerspiele und Filme und was wir so erlebt haben und so ein bisschen weiter. Und aber ihr hört euch das an und ihr seid auch irgendwie Teil davon, aber dass ihr uns natürlich an der Stimme erkennt und so, das ist, also mir ist das nicht so täglich bewusst. Das finde ich total großartig.
Ja, und auch wenn man dann so erzählt kriegt, so jetzt habe ich zum ersten Mal ein Gesicht zu dieser Stimme und derjenige steht dann so vor einem und braucht selber erstmal so einen Augenblick. So, okay, die Stimme, ja, hat er vielleicht schon hunderte von Folgen, ich weiß nicht wie lange.
18 Teil, Tage im Zweifelsfall.
Genau, so gehört. Und jetzt sieht er zum ersten Mal dein Gesicht Und das passt natürlich nicht. Also das kennt man ja selber, wenn man zum ersten Mal irgendwie nachguckt, wie sieht Holgi aus oder wie sieht Tim aus oder wie sieht einfach nur irgendein Radiomoderator aus, den du jahrelang im Fernsehen, Quatsch, im Radio gehört hast. Aber zum Beispiel ist so ein Beispiel, Matthias Münch von HR3. Wenn man hier in Frankfurt wohnt, HR3 ist einfach irgendwie immer mal präsent. Also jetzt vielleicht heutzutage nicht bei den jungen Leuten nicht mehr so, aber früher war Radio hören ja einfach so, machen ja viele Leute immer noch, aber damals war es halt noch viel präsenter.
Da hast du halt für Podcaster ist halt Radio oder Podcast-Hörer, für euch wahrscheinlich auch, liebe Hörer, ist halt Radio total absurd.
Total absurd. Ich
meine, Zeit verschwenden mit Werbung, irgendwelcher komischen Musik, die abgeschnitten wird und ein Gelaber von gut gelaunt, pseudo gut gelaunten Leuten, wenn ich mir einen Podcast anhören kann, wo mir jemand irgendwie was Vernünftiges erzählen kann.
Genau.
Oder sowas wie wir.
Aber nichtsdestotrotz hat man ja früher Radio gehört. Und Matthias Münch war so ein Phänomen, der ist ja dann irgendwann ins Fernsehen gegangen und ist dann irgendwann im Hessenfernsehen aufgetaucht. Und da habe ich den zum ersten Mal gesehen. Oder damals sogar, glaube ich, auf dem Hessentag habe ich den irgendwie auf der Bühne stehen sehen. Da hat er dann.
Ja, der macht ja blau und der macht alles.
Genau. Und da war das dann so, dass du denkst so, das ist der Typ mit der Stimme? Hä? So.
Das kann gar nicht sein. Der muss ganz anders aussehen.
Genau. Und dann neulich ist mir Matthias Münch tatsächlich im Nordend auf dem Fahrrad entgegengefahren. Also der stand an der Ampel auf der anderen Straßenseite und kam mir so entgegen. Denkt man auch so, den kenne ich.
Hier ist doch der Radiofuzzi.
Genau, den kenne ich, der hat ein Radiogesicht. Nein, das wäre eine Beleidigung.
Hey, du bist doch neben dem Radio. Das wäre sehr schön.
Radiogesicht ist ja, glaube ich, auch so eine Beleidigung für du bist hässlich, oder? Das möchte man keinem sagen. Naja, also jedenfalls, ich kann das nachvollziehen und so wurde das dann auch in dem Fall von dem Hörer, der mir gegenüberstand, kommuniziert, dass er meinte so, jetzt habe ich zum ersten Mal ein Gesicht zu deiner Stimme und ich brauche jetzt noch einen Augenblick, was ich auch irgendwie süß fand. Also ja. Ja, dann trudelten die da alle so ein und wir hatten vorher vorbereitet und hatten die ganze Technik aufgebaut, hatten uns überlegt, wie wir da sitzen wollen und wer wo sitzen soll und wo wir die Hörer hinsetzen und ich bin mit der Technik so ein bisschen verzweifelt, weil wir hatten das zwar geprobt vorher, du warst ja in der Woche vorher zu mir gekommen und wir hatten ja alles schon mal aufgebaut.
Ja.
Aber irgendwie, wie ich dann da vor Ort war und die ganzen Kabel waren alle ein einziger riesiger Knoten in so einer Kiste drin. Und ich habe das alles ausgepackt und angeschlossen und du und Christoph und Claudia haben da irgendwie Tische zerlegt und durch die Gegend getragen und alles und es war ein riesen Lärm und Christoph brüllt im Hintergrund rum, können wir mal hier, das passt nicht, ihr müsst es so halten, ne? Links, mehr links und ich war da und irgendwie dachte so, ich kann nicht denken, das ist alles, ich habe noch nichts angeschlossen, nichts funktioniert, scheiße, die Zeit läuft. Ich war kurz echt so ein bisschen auf Standby. Oder eben
Verzweiflungsmodus. So.
Verzweiflung war das so ein bisschen, ja.
Genau. Irgendwann war es ja so, Christoph, komm, lass uns mal in die Küche gehen, wir machen mal Mise en place für die Bar. Der Robert baut da hinten mal auf und dann Tür zu.
Ja,
und dann,
ich brauchte irgendwie ein bisschen Ruhe.
Ja.
Und da habe ich kurz so gedacht, so, oh Gott, das wird alles total fürchterlich. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt macht mal in Ruhe, schließ das mal ein Mikro an und sorg dafür, dass du auf einem Kopfhörer dieses Mikro hören kannst. Und dann steckst du ein zweites dazu und dann baust du das so langsam weiter. Und damit habe ich mich dann aus diesem, ich kann nicht klar denken, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich wo reinstecken soll.
Genau. Alles so gleichzeitig eingestöpselt und das Mikrofon, das hier, das.
Ja, ja. Genau. Dann habe ich das so langsam aufgebaut und irgendwann hatten wir das dann alles. Am Ende klingt die 500 jetzt nicht so geil.
Ja, ein gut, Stück weit. War halt ein Raum voll von Leuten. Ich hatte das Mikrostativ vergessen, hatte es in der Hand.
Als du mir gesagt hast, das Mikrostativ ist vergessen, wollte ich ja kurz irgendwie einen Besen aufessen oder sowas. Weil wir echt so vorher alle möglichen Listen, was müssen wir mitnehmen, was dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Und dann fehlt sowas wie ein Mikrofonstativ, sowas brutal Essentielles an
ich hätte auch
so.
Das Eis vergessen können. Ich finde, das war. Also,
ja, das Eis hätte man noch von der Tanke holen können.
Oh, bitte.
Ja, aber
dann nehme ich lieber das Mikro in die Hand. Das hat ja funktioniert,
Aber es ist halt eigentlich nicht dafür gemacht. Ich finde, es klingt am Ende in der Folge gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte.
Ich klippe halt oft. Das ist halt echt das Problem gewesen.
Ich finde, das hat Auphonic auch ganz gut eingefangen. Das hört man gar nicht so sehr.
Ach so, das habe ich nicht gehört. Ich habe es ja nur am Schneiden gehört.
Ja, das ist ein Problem mit den Mikrofonen, wenn du wenn du sie in der Hand hast, dann hast du halt so super unkonstanten Sprechabstand.
Ja.
Und das merkt man dann eben in solchen Effekten.
Hm? Mir ist Eis aus dem Glas auf meinen Sessel gefallen.
Besser als auf deinen Computer.
Ach, nee, das hilft zu weit weg beim Trinken.
Ja, also wie gesagt, das ist ein Problem. Dann da hat der Christoph mit seinem Headset da, ich weiß nicht, was er für Tonübungen vollführt hat. Dem haben wir ja extra das Headset gegeben, weil wir wissen, dass er keine gute Mikrofondisziplin hat.
Und dann kriegt er das Headset auch nur, weil du weißt, dass er nicht die Folgen hört.
Der hört die Folgen, das dauert ein bisschen, aber er wird dann irgendwann Bescheid sagen, wenn er das gehört hat. So.
Christoph, jetzt per Twitter am besten an Robert
direkt. Jetzt, Christoph, wenn du das hörst, mich jetzt bitte per Twitter oder per Telegram beschimpfen.
Nee, ich möchte das mitkriegen.
Achso, okay, dann bitte öffentlich auf Twitter beschimpfen. Jedenfalls, da geben wir ihm extra das Headset, was einen konstanten Hörabstand, einen Mikrofonabstand zum Mund produziert. Und was macht der Kerl? Setzt es, damit er das Publikum besser hören kann, dauernd auf, ab, auf, ab, auf, ab, und alle zwei Sätze, die er sagt, ist das Ding woanders, das Mikrofon. Und da das halt so relativ auch empfindliches Mikrofon ist, was so Sprechrichtung und Sprechabstand angeht, ist die Aufnahme halt auch eine komplette Katastrophe.
Ich habe das jetzt halt heute auf, und ich höre kein Publikum. Hast du es auch keiner da?
Ja. Ja, gut, also wie gesagt, die Aufnahmesituation nicht so gut gelungen. Ein Stück weit liegt es allerdings auch daran, dass unsere Mikrofone halt einfach alles Studiomikrofone sind. Die sind nicht für Bühnensituationen gemacht. Das heißt, wir haben auch sehr viel so übersprechen zum Beispiel, hört man auch ganz viel, wenn der Christoph lauter spricht in der Folge, selbst wenn er das Mikrofon richtig in dem Augenblick am Kopf hat, sobald er ein bisschen lauter wird, geht das Gate auf, was vor allen Dingen an meinem Mikro, weil er ja direkt neben mir saß. Und ich hatte ja so ein Großmembran-Mikro, was halt auch sehr empfindlich ist. Geht das Gate auf und dann hörst du ihn mit so einem, da kommt dann halt so eine Art Raumhall dazu, weil er dann eigentlich gerade über zwei Kanäle redet. Und sobald er ein bisschen leiser spricht, ist das okay. Aber sobald er sich ein bisschen mehr so reinsteigert, geht das Gate auf und dann an mein Mikrofon und dann hast du ihn über zwei Kanäle drin. Und das sind so Effekte, die kannst du nur verhindern, wenn du Mikrofone nimmst, die halt für so Bühnensituationen gedacht sind. Also entweder sehr viel näher rangehst an die Dinger, also sprich, wenn wir alle Headsets hätten, oder wenn du einfach zum Beispiel dynamische Mikrofone nimmst, so wie man das normalerweise auf einer Bühne machen würde.
Ja, aber auf der anderen Seite. Also, mein Gott.
Es ist halt die absolute Ausnahmesituation und dafür ist unser Equipment halt einfach nicht eingekauft worden.
Ja, und
für eine Folge kaufen wir halt auch nicht vier neue Mikros, ne? Das ist halt auch Quatsch.
Und wenn wir, selbst wenn wir alle 100 Folgen mal eine Live-Folge machen, also, ja, dann können wir bis zur 1000 machen.
Wenn wir uns irgendwann mal zur 1000 in der Halle vor 500 Leute setzen, dann fahre ich zum MBF und leihe mir vier ordentliche Bühnenmikrofone, aber.
Ja, genau, sowas. Aber bis dahin
nicht. Ja.
Ja. Nee, aber es war auch sonst irgendwie, es war eine schöne Atmosphäre. Wir waren uns ja vorher unsicher, kann man das ja locker erzählen, wie lang die Sendung werden soll, wie lang kann man denn jemand zumuten, Leuten zuzuhören, die jetzt nicht irgendwie Bühnenprofis sind. Und wir wollten eigentlich, dass die Sendung nicht länger als anderthalb Stunden wird. Und irgendwie 2:10 haben wir aufgezeichnet. Die Sendung ist dann 1,50, 1,58 lang geworden oder so.
Nee, 1,40 nur, glaube ich, oder?
Keine Ahnung, ja. Vielleicht auch das nur. Ich dachte 1,50. Mit Outtakes und so einem Quatsch. Und ja, aber trotzdem, dass die Hörer, die da waren, einfach locker 1:40 da mitsaßen, mitgeredet haben, mitdiskutiert haben, Sachen erzählt haben, fand ich total famos. Also es hat echt super Spaß gemacht, es war richtig schön.
Ja, absolut. Also ich glaube, gegen Ende waren wir ein bisschen betrunken, so kann das sein. Also als ich mich angehört habe, am Ende war es nur noch ein bisschen Gegacker, aber
während der Sendung oder während?
Ja, während der Sendung schon.
Ja, es ging. 1,54 ist die Sendung lang übrigens.
Ja, also durch die relativ lange Vorbesprechung und so, aber ich glaube, es war lustig genug oder nett genug, dass die Leute es durchgehalten haben oder sie waren so freundlich, es uns nicht spüren zu lassen, das weiß man nicht. zumindest habe ich nichts Negatives gehört und danach ging das ja noch relativ lang weiter. Also ich weiß gar nicht, wann wir da raus sind, aber es war nach 3 Uhr, glaube ich.
Ich glaube, ich war um 3:30 zu Hause.
Ja, also irgendwie so kommt es ungefähr hin.
Ja gut, wir haben halt noch aufgeräumt, abgebaut natürlich, ganzen Sachen zusammengebracht und so. Aber es war auch eine schöne Party danach noch. Also für alle, die ihr jetzt nicht da wart, ihr habt echt was verpasst. Wir haben danach noch gemütlich geplaudert, querbeet. Also zum einen haben Tim und Struppi, wollte ich jetzt sagen, Tim und Benny, famose Drinks für alle noch gerührt und geschüttelt und gemacht. Das war...
Du und Christoph standen ja auch eine Weile in der Küche. Ich habe auch mal eine kurze Schicht eingelegt. Also
großartig. Ja gut, wir haben die Anfangsschicht gemacht, aber später habe ich nur ganz kurz, oder ich war halt in der Küche, weil in der Küche die Party stattfinden, habe mit allen möglichen Leuten, die in der Küche standen, geplaudert, aber Drinks gemacht habe ich nicht viele. Dann später jedenfalls. Das war halt echt schön. Also man hat, also wir hatten zum einen Zeit mit euch, mit den Hörern, die da waren, zu reden, und auch die Hörer untereinander hat man so gemerkt, so tauschen sich aus und so. Es war richtig, richtig cool, also total viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch eine tolle Party. Und ich, ehrlich gesagt, ich hatte ja vorher so überlegt, so weißt du, Live-Sendung, echt, so kann man das wirklich machen? Kommt da überhaupt wer? Und wenn Leute kommen, also sitzen die dann wirklich einfach 1,5 Stunden, ich sag mal mehr oder weniger ruhig da? Auch so aus meiner Überlegung mit den Mikrofonen, so weißt du, wenn jetzt Leute anfangen, sich zu unterhalten, so in einem normalen Theatersaal oder in einem großen Halle oder so, wenn du sowas professionell, sag ich mal, aufziehen würdest, so richtig mit großem gemieteten Dings und so, dann ist das ja, wenn da in der 7. Reihe einer anfängt, sich mit deinem Nachbarn zu unterhalten, kriegst du das ja auf der Bühne gar nicht mitten, das kann dir auch wurscht sein. Das wäre jetzt bei unserer Aufnahmesituation echt blöd gewesen. Die Mikrofone hätten das aufgefangen und das hätte Unruhe, weißt du, das brauchst du ja nicht. Hm. Und ich war da so generell, ich dachte so, wie wird das wohl? Also ich war einfach neugierig, aber auch so ein bisschen unsicher, ob das alles so toll wird, wie wir uns das denken. Und es war alles komplett so, wie man sich's gewünscht hätte. Also es ist alles super gelaufen. Es war ja einfach toll.
Es war wirklich toll. Hast du so ein Highlight von dem Abend, wo du sagst so, wow, das ist, das habe ich jetzt in der Vorsprechung dich nicht gefragt, also dir gesagt, tut mir auch leid.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen,
ich kann dir erzählen, was für mich das Highlight war.
Der Willems.
Der Willems, famos, also fand ich super cool. Dass er gekommen ist, wir kennen, wisst ihr, Hörer, auch den Willems alles schon ein bisschen länger. Wir kennen ihn von der ersten Pinke Bar oder zweiten Pinke Bar Party war er da. Und eben dann die Sache mit der Hochzeit. Das war, habe ich auch gleich meiner Frau vorgespielt und so. Aber später hat dann noch der Flo, unser Hörer Florian, erzählt, wie er zum Sneakpot hören gekommen ist.
Aber das war nicht in der Sendung. Da weiß ich nicht, ob er das jetzt hier ausgebreitet haben will.
Ja doch, hat er erzählt. Er wollte es eigentlich sagen.
Ach so, okay.
Und meinte dann, es ist ein Downer. Aber ich finde es halt, Flo, absolut kein Downer. Ich finde es, also mich hat das echt ein bisschen sehr ergriffen gemacht. Der Florian hat einen schweren Unfall gehabt, durch den er gelähmt, weil es Querschnitt irgendwie gelähmt ist. Und hat halt während, also nach dem Unfall, während der Reha und so, hat er angefangen, uns zu hören, und er hat erzählt, dass wir ihn mit unserer lustigen Art, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich lustig sind, aber ja, eben da auf Kurs gehalten und ihn irgendwie unterhalten. Und er hat viel von unserem Backkatalog gehört und hört uns jetzt noch immer regelmäßig, hört auch den Cocktail-Podcast und taucht auch auf beim Cocktail-Forum und ist da auch mit dabei, und es finde ich total famos. Also finde ich echt krass. Und der war natürlich auch da mit seiner Freundin und mit Freunden und so. Und
das hätte ich jetzt auch als Highlight genannt, aber ich wusste nicht, dass das für die Öffentlichkeit gedacht war.
Ich habe es jetzt einfach
nicht veröffentlicht. Das soll jetzt den Willems nicht schmälern. Ich fand das vom Willems auch toll.
Das fand ich so schön. Ja, das war wirklich toll.
Ja. Also generell, überhaupt die Tatsache, dass da Leute so weit durch die Republik fahren, ja.
Ja,
Da kommen Menschen aus München.
Kommen da aus Köln und so, aus Aachen, ja. Oh Gott.
Also, genau, und dann krass. Aus dem Saarland, der Willems und so und ja, dann ein paar Leute von um die Ecke, aber nichts, also das ist einfach, der damals schon bei den Pinke Bar Partys gab es Leute aus Braunschweig und so.
Ja, jeder, der sich den Abend freigenommen hat, um zu kommen, um mit uns Cocktails zu trinken und uns zuzuhören, wie wir reden, also ich finde das, ich nach wie vor auch dass jetzt uns jemand zuhört, also du gerade da sitzt oder im Auto fährst oder sonst irgendwas machst und Sneakpot hörst, ich finde es famos. Ich finde es wirklich toll. Danke.
So, bevor das jetzt hier sentimentale Overload wird,
ich war auch kurz
muss ich den Stefan jetzt wieder, ja, ich habe schon, behaupte ich jetzt. Okay, nee, jetzt kommen wir mal wieder runter und beenden diese Sendung, denn sie geht auch schon wieder relativ lang. Viel länger, als ich gedacht hätte, als ich die Themenliste gesehen habe, muss ich zugeben. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, was geschuldet, euren Amazon-Bestellungen im Zweifel, mit denen ihr gerne weitermachen dürft. Den Link dazu findet ihr auf sneakpot.de, wo wir auch eure Kommentare entgegennehmen. Ebenso findet ihr uns natürlich auf Twitter und auf Facebook und wo nicht sonst noch überall. Sneakpot.de ist aber im Zweifel die Hauptanlaufstelle und da findet ihr auch nächste Woche die nächste Folge. Das hier war die 514. Und nächste Woche geht's wieder weiter. Vielleicht kann die Claudia dann nochmal zurückblicken auf die 500. Ich glaube, die hat nochmal eine andere Perspektive. Da bin ich gespannt, was da noch zu sagen ist.
Und
war das gemein?
Nur ein bisschen.
Das ist ein schöner Teaser für die nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Das ist ja fies. Aber sehr lustig.
Ach ja.
Ja.